Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sind. Jetzt starten wir mit unserem Thema heute. Genau, es geht heute Morgen um das Thema anhaltend beten. Und zwar in dieser ganzen Themenreihe und Predigtreihe Gebet im Upper Room. Mittlerweile ist das, wenn ich richtig mitgezählt habe, die 6. oder 7. Botschaft schon zu diesem ganzen Themenfeld Gebet im Upper Room im weitesten Sinne, aber eigentlich auch Gebet in Gemeinde. Was natürlich dahinter steht, ist nicht nur, dass wir uns mit dem ganzen Thema Upper Room und Gemeinde und Gemeinschaft und Beten da drin und so auseinandersetzen wollen, sondern dass wir das ja auch lernen wollen, ein Stück weit als Gemeinschaft. Und ich empfinde das so, dass wir da wirklich Schritte machen und dass wir diese Schritte auch auf Zoom machen. Und ich finde die Zeiten halt sehr intensiv und das ist richtig gut. Und deswegen einfach an dieser Stelle auch zu Beginn dieser Botschaft auch nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch darauf einlasst. Das ist nicht selbstverständlich. Okay, genau. Also es geht heute Morgen um das Thema anhaltend beten. Und Inga hat letzte Woche ja schon einiges zu dem Thema einmütig beten gesagt. Und es ist miteinander verwoben, das hat sie auch gesagt. Deswegen, wir wollen heute ein Stück weit daran anknüpfen. Und ich möchte auch heute Morgen ganz bewusst das so zum Anfang sagen, das soll auch überhaupt nicht druckmachend gemeint sein. Auch nicht als Appell gemeint sein, sondern ich möchte ganz gerne mit uns da ein Stück weit drüber nachdenken, wie das in der ersten Gemeinde gewesen ist und wie es auch dazu kam, dass die erste Gemeinde eine Gemeinde war, in der anhaltend gebetet worden ist. Und genau, von daher geht es für mich eher heute Morgen um diese Frage, wie kann Gebet als Kulturwert, also als ein gelebter Wert in Gemeinde und Gemeinschaft wirklich etabliert werden? Weil ich glaube, das ist ein biblischer, wie wir auch sehen werden, immer wieder auch sehen werden, biblischer Kulturwert gewahrt, der auch die erste Gemeinde ganz, ganz besonders letztendlich geprägt hat. Und ich möchte mit so einer Fragestellung beginnen, die ist jetzt ein bisschen, das habe ich mir selber ins eigene Tor geschossen, aber ein bisschen rhetorisch. Aber wisst ihr, was soll man über unsere Gemeinschaft, wenn man unsere Gemeinschaft anschaut, ja, was soll man über unsere Gemeinschaft sagen, wenn man, stell dir mal vor, wenn man uns nicht kennt und wenn man uns einfach mal nur beobachtet, ohne jetzt zu hören, was da jetzt läuft und die menschliche Nähe vielleicht, die vielleicht vorhanden ist und so zu spüren. Aber stell dir mal vor, wenn man uns einfach nur beobachten würde, so vielleicht so in 10 Jahren, ja, und einfach nur sagt, okay, was sind die Aktivitäten, was ist das, was man sehen kann? Ja, was ist das, was sie macht, diese Gemeinschaft? Was zeichnet sie aus? Ja, und genau, also natürlich, der biblische Wert von Liebe, und das ist natürlich, was wir wollen. Wir wollen eine liebende Gemeinschaft an allererster Linie sein. Das kann man vielleicht sehen, wenn man sich umarmt und so, aber eigentlich ist Liebe ja so ein Gefühl, was in den Beziehungen entsteht und durch Handlungen sich ausdrückt. Aber ich glaube, das würde ich einfach mal auch mal ein Stück weit rausnehmen. Also ganz, ganz, wirklich ganz plain, ganz einfach. Was würde man beobachten, wenn man uns sieht in 10 Jahren? Und ich würde total gerne, dass man 2 Dinge sieht. So ganz einfach nur als reine Beobachtung, ja, wie als würde man irgendwie in einem Zoo irgendwelche Tiere beobachten oder so und gucken, was zeichnet deren Artverhalten aus? Ja, was zeichnet unser Artverhalten aus? Ich würde gerne mir wünschen, dass man 2 Dinge sieht. Das eine ist, wir sind ständig zusammen. Ja, wir sind irgendwie Rudeltiere. Ja, wir lieben das, zusammen zu sein, überhaupt einmal. Ja, und wenn man zusammen ist, dann sieht man lauter freudige Gesichter. Das hat was mit diesem Aspekt von Liebe vielleicht zu tun. Ja, dann haben wir haben viele, ich würde mir wünschen, dass man, wenn man uns beobachtet, dass man sagt, wow, die sind wirklich ganz viel einfach in großer Freude zusammen. Ja, da wird gelacht, da wird zusammen gegessen, da wird Leben zusammen. Man kann erkennen, dass Beziehung vorhanden ist. Einfach nur, weil man sieht, dass Menschen zusammen sind. Dass es positiv empfundene Beziehung ist, weil man zusammen lacht und weil man vielleicht zusammen isst und so weiter. Ja, das wär das Erste. Und das Zweite, was ich glaube, was man auch beobachten kann, ist, was, und das ist für mich der Punkt ist, weißt du natürlich, was jetzt kommt, aber ich würde mir wünschen, dass wenn man uns beobachtet, dass man sieht, dass wir eine betende Gemeinschaft sind. Dass es eine Sache gibt, die irgendwie immer wiederkehrend ist, die irgendwie ein Herausstellungsmerkmal ist. No, vielleicht sogar noch mehr als Predigt und Hände heben, mehr Lobpreis, eine Band auf der Bühne oder so, weißt du, das ist ja auch nicht der Alltag, am Sonntag auf einer Bühne, mit einer Bühne zusammen zu sein, oder, wisst ihr? Aber wenn man uns einfach nur beobachtet und sagt, okay, die sind zusammen, okay, was passiert, wenn die zusammen sind? Ich würde mir wünschen, dass da immer wieder der Moment ist, wo man die Hände faltet, ja, oder wie auch immer man Gebet jetzt beobachten kann, dass man die Hände auflegt miteinander. Dass man immer wieder beobachtet, irgendwie, dass so ein Moment des Gebetes, in welcher Form auch immer, sichtbar ist. Egal wann und wie oft wir zusammenkommen, dass das etwas ist, was einfach von den allen Aktivitäten, die nett sind und die gut sind und die uns vielleicht auszeichnen, dass das wiederkehrende Ding ist. Ja, wie so ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Ich glaube, das wäre biblisch. Ich glaube, das wäre kraftvoll. Und das würde ich mir total wünschen, dass das Gebet, dass das gemeinsame Gebet, und ich meine damit nicht das stundenlange Gebet, sondern dass das Gebet einfach etwas ist, was immer wiederkehrend vorhanden ist in der Art und Weise oder immer, wenn wir zusammenkommen. Ich würde gerne mit uns den Bibel oder einige Bibeltexte lesen. Wir fangen einmal an mit dem ausschlaggebenden Bibeltext, der über dem Upper Room steht, und zwar Apostelgeschichte 1, die Verse 13 bis 14. Und ich lese sie uns nochmal vor, weil sie so schön sind und weil wir sie noch nicht so häufig gehört haben. Mittlerweile kennt ihr sie auswendig. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach, den Upper Room des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Okay, also das griechische Wort, Inga hat letzte Woche ja auch schon ein bisschen auf das Wort für einmütig, ist schon mal darauf eingegangen, das griechische Wort ist ein bisschen ein schwierigeres Wort. Proskaterontes, das für hielten fest, in der jetzt in meiner Luther-Übersetzung steht, das ist ein sehr intensives Wort. Im Englischen ist es anders ausgedrückt. Ich gebe euch nochmal die englische Übersetzung der ESV. Da steht, sie waren steadfastly continuing with one accord. Steadfastly continuing with one accord. Das trifft irgendwie beständig, einmütig, verharrend, festhaltend, gemeinschaftlich, nicht aufhören zu, darauf bedacht sein, das, daran festhalten, das, hingebungsvoll durchhalten, das Gebet und so weiter. Das trifft es irgendwie besser. Steadfastly continuing with one accord. Es gibt einige andere Stellen auch im Neuen Testament, vor allem in der Apostelgeschichte, in denen dieses Wort, ja, an denen dieses Wort verwendet wird. Das wird sechsmal in der Apostelgeschichte verwendet. Und davon immer wieder auch für das Gebet, für das beharrliche, festhaltende, durchhaltende, nicht aufhörende, andauernde Gebet letztendlich. Und ich lese mal ganz kurz aus dem exegetischen Wörterbuch einen kurzen Satz vor. Und zwar redet der Autor ganz kurz über die anderen Stellen, in denen das Wort im Neuen Testament, sind insgesamt 10, davon 6 in der Apostelgeschichte, an denen das vorkommt. Und er sagt Folgendes: An den genannten Stellen betont das Wort das beharrliche, hingebungsvolle Bleiben beziehungsweise Festhalten einer in sich geschlossenen und an gemeinsamen Zielen orientierten Gruppe. Finde ich sehr spannend. Ich möchte ganz gerne ausgehend davon, einmal kurz für euch zu, also das ist das, was da letztendlich drin hintersteht in diesem Wort, ja, Proskaterontes, letztendlich, dass da eine Gruppe war, die zusammengeschweißt war, ja, die irgendwie in sich geschossen war, ein gemeinsames Ziel verfolgt hat und die dann beharrlich als Ausdruck davon gebetet hat. Und ich möchte uns in die anderen Beispiele der Verwendung dieses Wortes einmal reingehen, auszugsweise, wenn nicht alle Stellen einmal lesen, aber wir gehen einmal in Apostelgeschichte 2, 42 rein, da ist dasselbe Wort wie in Apostelgeschichte 1, 14 verwendet oder 15 14 verwendet, genau. Und zwar ist es folgendes, kennt ihr alle diesen Text, werden wir uns auch noch zu Genüge anschauen. Sie blieben aber beständig, Luther wieder, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also die Beständigkeit bezog sich auf diese vier Eigenschaften, die die Gemeinschaft der ersten Gemeinde ausgezeichnet hat. Und jetzt kommen wir nochmal zusätzlich zum Römerbrief, jetzt außerhalb der Apostelgeschichte in Kapitel 12. Ihr wisst ja, in Kapitel 12 wird ein Stück weit auch die Gemeinschaft der Gemeinde beschrieben von Paulus, nachdem er das Evangelium in den ersten Kapiteln bis Kapitel 9 auseinandergenommen hat, dann über Israel spricht und in Kapitel 12 dann zur modernen Gemeinde kommt. Ich lese uns einmal vor, ab Vers 9. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das liebe ich, das ist so deutsch-kulturfremd. Ja, aber ich finde es richtig gut. Ich lese direkt nochmal. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Okay? Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich, da ist das Wort wieder, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Was für eine massive Beschreibung der Gemeinschaft, der Gemeinde. Seid beharrlich im Gebet. Beharrlich im Gebet. Und jetzt nehmen wir noch einmal den Kolosserbrief, auch außerhalb der Apostelgeschichte, um nochmal da reinzugehen in eine weitere Verwendung dieses Wortes, auch wieder in Bezug auf Gebet. Seid beharrlich, Luther, ja, seid beharrlich im Gebet. Und wacht in ihm mit Danksagung. Das ist Kolosser 4, die Verse 2 bis 4. Also seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm, also im Gebet, mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es solle. Ich lese im Moment aus verschiedenen Gründen Luther. Aber ich finde, manchmal trifft er es wirklich gut. Seid beharrlich im Gebet. Eine Gemeinschaft, die in sich geschlossen ist, die gemeinsamen Zielen sich verschrieben hat, die hingebungsvoll miteinander betet. Das ist das, was hier beschrieben wird. Ich möchte so einen Mini-Zwischenstand einmal ziehen, kurzen Strich drunter machen. Was heißt anhaltend beten bis hierhin aus diesen Stellen? Und was bedeutet das? Und wisst ihr, es ist vor allem in der Apostelgeschichte und auch jetzt in den Beschreibungen von Paulus in Römer und auch im Kolosserbrief immer in dieser kooperativen Dimension genutzt, also in dieser gemeinschaftlichen Dimension genutzt. Es ging nicht so sehr, dass das darum, dass das beharrliche Gebet im persönlichen Leben vorhanden ist, darauf komme ich gleich noch. Aber es ging darum, dass das die Gemeinschaft ausgezeichnet hat. Die Gemeinde war eine gebetende Gemeinde. Die Gemeinde war, wenn sie zusammenkam, dann zeichnete sie, so wie ich es am Anfang gesagt habe, zeichnete es sie aus, dass sie gemeinschaftlich gebetet hat. Ja, und genau, wenn man gefragt hätte, was haben sie so gemacht, dann werden sicherlich viele Dinge genannt, aber ich glaube, das, was beharrlich stattgefunden hat, was durchgestrahlt hat, immer wieder hervorgekommen ist, das ist das gemeinsame Gebet. Und Gleichermaßen, also wenn man diese Beschreibungen sich anschaut, in was für einer Form der Gemeinschaft dieses beharrliche Gebet stattgefunden hat, dann findet man immer heraus, dass es eine sehr, sehr, sehr intensive Gemeinschaft gewesen ist. Die Intensität der Beziehungen, die diese Gemeinschaft geformt haben, das war sehr tief. Es war eine sehr verbundene Gemeinschaft. Inga hat ja viel über dieses ganze Wort und dieses ganze Thema Einmütigkeit gesprochen. Eines Mutes sein, eines Sinnes sein, eine gemeinsame Leidenschaft zu haben, with one accord. Ja? Das ist das, was der Nährboden für dieses Gebet, dieses beharrliche Gebet gewesen ist. Und wisst ihr, das ist interessant, weil wenn das nicht so ist, wenn eine Gemeinschaft ja auf der einen Seite einmütig ist, aber vielleicht nicht beharrlich im Gebet ist, ja, eine christliche Gemeinschaft, ja, dann könnte ich mir vorstellen, also dann hängt das auf der einen oder auf der anderen Seite, du kriegst ein Ungleichgewicht, weil wenn du diese Form der liebevollen, hingebungsvollen, zueinander gewandten Gemeinschaft bist, ohne die Dimension des Himmels und des Gebets mit einzuladen, kommt die Gemeinschaft schnell zu so einem Kuschelclub, ja, wo es vielmehr um die eigenen Bedürfnisse in der Beziehung geht und wo Gott vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt. Ja, gleichermaßen, wenn eine Gemeinschaft nicht in dieser Einmütigkeit vorhanden ist, sondern eher nur sich auf das wir müssen beten, das auf das anhaltende Gebet fokussiert, ihr Lieben, dann kann so eine Gemeinschaft auch schnell kalt, vielleicht sogar einen gesetzlichen Hang bekommen. Dieser Aspekt von extremer Disziplinierung im Gebet und so weiter, vielleicht sogar Lieblosigkeit, um eine Leistung, Gebetsleistung hochzuhalten, ja, das ist genauso dysfunktional. Und deswegen finde ich es so spannend, dass diese beiden Worte, einmütig und anhaltend, ja, einmütig, steadfastly, continuing, with one accord, in Englischen, ja, beharrlich, gemeinschaftlich, wie auch immer man es jetzt dann ausdrücken möchte, dass das immer in Kombination passiert. Und dass das eine, ich will nicht sagen, dass das eine das andere bedingt, so weit will ich gar nicht gehen, aber ich glaube, dass das sich befeuert gegenseitig und dass wir damit unsere Aufgabe als prophetische Gemeinschaft auch letztendlich erfüllen. Und ich glaube, dass auch das Gebet, darüber werde ich nachher noch ein bisschen was sagen, wenn wir zur Praxis kommen. Weißt du, ich glaube, Gebet ist ganz häufig ist etwas Intimes. Und ich will nicht sagen, dass das Gebet immer diese tiefen Beziehungen braucht, weil man kann auch mit Menschen zusammenkommen und mit Menschen beten, die man gar nicht kennt. Das ist ganz klar. Aber in einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig verpflichtet sieht und in starken Beziehungen ist, glaube ich, ist das Gebet auch nochmal, bekommt es eine andere Dimension und eine andere Tiefe. Dann kommt für mich natürlich auch gleich, das ist ein bisschen Exkursgedanke, kommt für mich natürlich gleich die Frage auf, okay, ja, wie ist das, wenn wir, jetzt sind wir natürlich ein netter kleiner Haufen und wir gehen immer tiefer miteinander und so. Wie ist das denn, wenn wir auf einmal Erweckung erleben und Massen sich bekehren? Wie wird es sein mit unserem Gebet? Dann, wie wird es sein, wenn wir mit vielen, vielen Leuten, die wir gar nicht so kennen, wo wir vielleicht gar nicht so eine tiefen Beziehung zu haben und so, und ja, du Alex, du hast doch gerade gesagt, es braucht doch irgendwie diesen Vertrauensrahmen und so. Wie wird es denn dann sein? Jetzt ist es ja noch leicht. Wir lernen uns immer mehr kennen und wir lernen uns lieben und so. Und dann wird Beten immer leichter. Das erleben wir ja auch miteinander. Aber wie ist das, wenn Menschen sich bekehren, wenn wir Leute dazu bekommen, die vielleicht auch irgendwie andere Aspekte mit reinbringen und so. Und wie ist es dann? Und ich glaube, weißt du, am Ende des Tages wird es immer darum gehen, dass wir unsere Sicherheit in Jesus finden. Und dass wir unsere Sicherheit nicht in diesen Beziehungen finden, aber dass wir lernen, wirklich einander zugewandt zu sein, dass das letztendlich vorhanden ist und dass diese Einmütigkeit daraus entspringt, dass ich meine Sicherheit nicht in der Gemeinschaft finde, sondern ich meine Sicherheit in meinem stillen Ort mit Jesus gefunden habe und aus einer sicheren Identität in die Gemeinschaft hineinkomme und dann selber dafür sorgen kann, dass diese Gemeinschaft oder mit dazu beitragen kann, dass diese Gemeinschaft einmütig ist. Ja, aber trotzdem finde ich das einen wichtigen Gedanken, auch im Blick zu behalten. Sagen, ja, jetzt ist es nett und wir gehen tiefer in unsere Beziehung, aber wie ist es, wenn wir wachsen? Und genau an dem Punkt anknüpfend, ja, ich möchte noch einen weiteren Aspekt vom anhaltenden Gebet mit hineinbringen. Und das ist genau dieser Punkt. Ja. Ich glaube, dass wir überhaupt als Gemeinschaft einmütig erst dann sein können, wenn wir die Gemeinschaft nicht zum Zweck und unserer persönlichen Bedürfnisbefriedigung missbrauchen. Sagen, okay, ich fühle mich jetzt sicher, weil du liebst mich, ja, und du bist so gut zu mir und wir haben uns so lieb hier untereinander und es ist so nett und deswegen kann ich jetzt beten, sondern ich bin gestillt in meiner Beziehung zu meinem Herrn, zu Jesus Christus, ich bin gefestigt in meiner Identität, ich bin stark, weil Christus mich stark gemacht hat. Meine Bedürfnisse sind als allererstes aus der Beziehung zu Jesus gestillt. Und in dieser Stillung komme ich in die Gemeinschaft rein. Und ich brauche eigentlich die Gemeinschaft gar nicht. Aber deswegen, weil wir auf unseren Herrn uns fokussieren, ja, sind wir einmütig, eines Mutes. Und das macht unser Gebetsleben, noch stärker. Okay? Und wisst ihr, an dem Punkt ist, glaube ich, wichtig, dass anhaltendes Gebet auf der einen Seite diese kooperative Dimension hat, diese Dimension der Gruppe, der Einmütigkeit in der Gruppe und des Zusammenseins, und das zeichnet die Gemeinde aus, aber sie setzt sich zusammen aus dem anhaltenden Gebet der Einzelpersonen in dieser Gruppe. Versteht ihr den Gedanken? Die Jünger, die im Upper Room gebetet haben, die haben als Gruppe sehr stark miteinander starke Gebetszeiten bestimmt gehabt. Und die waren auch eines Mutes, weil sie kannten sich lange und sie sind miteinander unterwegs gewesen. Aber dennoch glaube ich, dass sie eine Sache über anhaltendes Gebet von Jesus dort mit hineingetragen haben, das in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus so nicht mehr so stark geprägt wird, weil es eben von Jesus vorher schon geprägt worden ist und vorausgesetzt wird. Und zwar ist das diese persönliche Zeit mit dem Herrn. Diese anhaltend vorkommende persönliche Zeit mit dem Herrn. Und das ist das, was, wenn man Jesu Gebetsleben untersucht, dann ist es das, was die Jünger, wir haben ja auch darüber schon ein paar Mal gesprochen, aber das ist das, was die Jünger letztendlich massiv beeinflusst hat. Die haben Jesus beten sehen und sie haben gesagt, lehre uns zu beten. Wir wollen so beten, wie du betest. In dieser Kontinuität, in dieser anhaltenden Form, in dieser Vitalität. Und wenn du Jesus Gebetsleben dir anschaust, ich kann dir, wenn es dich interessiert, kannst du es nochmal nachlesen, ich kann dir die Referenzstellen dazu auch gerne geben, aber nur mal so, weißt du, das, was du, wenn du die Bibel danach durchschaust, okay, wie hat Jesus gebetet, ja? Er hat früh am Morgen gebetet, ich zitiere einfach, also ich bringe nur den Inhalt der einzelnen Bibelstellen, wo man rausfinden kann, wie Jesus gebetet hat. Ich zähle das einfach mal auf. Er hat früh morgens gebetet, er hat spät abends gebetet, er hat bei seiner Taufe gebetet, er hat nach vielem Dienst, das finde ich ganz spannend, das merke ich auch selber immer wieder, nach viel Dienst hat er nicht sich auf die Couch gelegt und hat die Beine hochgemacht und hat gesagt, oh, jetzt muss ich erstmal ein bisschen ausruhen, die haben mich alle irgendwie ausgesaugt, so, sondern nee, er ist zum Vater gegangen, war in der Gegenwart Gottes anhaltend. Ja? Also er nach vielem Dienst hat gebetet, das war der Ort des Rückzugs für ihn, der Bergung und der Stärkung auch für ihn persönlich. Ja, dann vor dieser wichtigen Entscheidung, die Jünger zu erwählen. Er hat die ganze Nacht durchgebetet. Dann, er hat allein mit den Jüngern zusammengebetet, die haben ihn beobachtet dabei. Dann bei seiner Verklärung hat er gebetet. Er hat in Gethsemane gebetet. Er hat für Petrus gebetet. Er hat für Kinder gebetet. Er hat bei seiner Himmelfahrt gebetet. Er hat andere gebeten zu beten, ja, und er hat auch beauftragt, an einer Stelle in Lukas 21 hat er gesagt, hat zu der Menge an Menschen, die dort waren, gesagt, hey, ihr sollt beten. Und er hat natürlich über Gebet gelehrt. Und wisst ihr, was Jesu Aufgabe jetzt nach der Himmelfahrt ist, was seine Hauptaufgabe ist? Anhaltendes Gebet. Ja, Römer 8, 34 und Hebräer 7, 25 sprechen beide davon. Jesus ist zur Rechten des Vaters und er betet für uns, für die Heiligen. Das ist, was er jetzt macht, anhaltend, ohne aufzuhören. Ja, er ist in Fürbitte für uns, vor dem Vater und steht für uns ein. Und dieses anhaltende Gebet, persönliche Gebet von Jesus, das war Vorbild für die Jünger, das war ihre Prägung. Das ist irgendwie die Voraussetzung für das, was im Upper Room passiert. Es war auch die Motivation für die Jünger, weil sie hatten im Kopf, wie Jesus gebetet hat. Und sie sind wachstümlich. Das sehen wir ja auch so nett. Das ist ja so menschlich. Sie sind wachstümlich da drin unterwegs gewesen. Und ich glaube, dass an dem Punkt, das war die Keimzelle, die letztendlich diese DNA des Gebets, dieses kooperativen, des gemeinschaftlichen Gebets in der Apostelgeschichte, was das letztendlich ausgemacht hat. Und um es nochmal zu sagen, ja, also in der Apostelgeschichte und in den Briefen, wenn über Gebet gesprochen wird, dann wird hauptsächlich so dieser gemeinschaftliche Aspekt irgendwie hervorgehoben. Aber ich glaube, es ist nicht unabhängig davon zu betrachten, dass in der Lehre Jesu und im Vorbild Jesu und seiner Prägung der Apostel, dass da drin die persönliche Dimension total im Fokus war. Und sich das letztendlich zusammenkommt. Und dass diese persönliche Dimension genauso unerlässlich und genauso wichtig ist dafür, dass wir auch einmütig zusammen sind. Ja, weil wir kommen zusammen und wir brauchen, also das versteht mich nicht falsch, aber wir brauchen die Gemeinschaft gar nicht mehr so sehr, weil wir sind sicher in Christus. Ja, wir kommen zusammen, also wir brauchen die Gemeinschaft, das kann man natürlich falsch verstehen, das meine ich aber nicht so, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber wir kommen zusammen, wir lieben es, zusammen zu sein, dennoch ist die Gemeinschaft nicht dazu da, unsere Bedürfnisse zu stillen, deswegen können wir mit Verletzungen und mit anderen Dingen gnadenvoll umgehen, weil wir als allererstes in der Beziehung zu Jesus unsere Bedürfnisse gestillt bekommen, dass das unser Rückzugsort ist, ja, dass wir anhaltend immer wieder im Persönlichen bei Christus sind. Und deswegen ist das wie so, das ist komplementär, das kommt zusammen, ja, das anhaltende persönliche Gebet in der persönlichen Beziehung zu Christus, der Apostel, ja, im Vorbild von Jesus Christus und gleichzeitig, ja, das Gebet in der gemeinschaftlichen Dimension in der Apostelgeschichte. Okay, das einmal dazu. Ich möchte mit uns drei Punkte noch teilen. Das sind eigentlich noch ein paar mehr Punkte, Unterpunkte darunter, aber nochmal so drei Punkte. Insgesamt der erste Punkt ist, wisst ihr, der Upper Room, dieser Upper Room, der für Gebet stand und der für Intimität mit Jesus stand und der für auch für Befähigung letztendlich stand, wo der Heilige Geist gefallen ist und wo für Erfüllung der Prophetie von Joel stand und so weiter. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt rein bezogen auf Gebet, dass dieser Upper Room des gemeinschaftlichen Gebets, dass das schon vorher irgendwie in den Jüngern vorhanden gewesen ist. Diese einmütige Gemeinschaft, diese gebetende Gemeinschaft, das war irgendwie schon Teil der Gemeinschaft, bevor die Jünger überhaupt in den Upper Room gegangen sind. Also die haben nicht erst im Upper Room gelernt, miteinander zu beten, sondern, und auch wachstümlich, ja, also die haben im Gethsemane, haben sie gefailt im Gebet mit Jesus. Das finde ich halt das Nette, ne, so das ist auch irgendwie zu erkennen. Aber ich glaube, sie waren schon, bevor sie in den Upper Room gegangen sind, eine gebetende Gemeinschaft, weil sie die Schüler von Jesus gewesen sind. Versteht ihr? Und ich glaube, der Upper Room, dieses Obergemach, das war letztendlich mehr so der Katalysator dafür. Der hat das nochmal so richtig zum Ausdruck gebracht. Und von dort aus ist es dann übergegangen und ist es dieses anhaltende Gebet in die Gemeindepraxis übernommen worden und konstituiert worden letztendlich. Und ja, wisst ihr, es gibt so ein Hillsong-Lied, das heißt Upper Room. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. So, da ist irgendwie so eine Zeile, make my whole life your upper room. Make my whole life your upper room. Und ich kann verstehen, warum sie das so singen. So, in Bezug auf die Jünger würde ich sagen, ich glaube, dass das schon vorher bei ihnen vorhanden ist. Und dass der Upper Room eigentlich nur so ein Katalysator letztendlich für das Gebet letztendlich gewesen ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass diese Säule, die in Apostelgeschichte 2,42 der Gemeinde mit Gebet irgendwie beschrieben worden ist, auch die anderen Säulen, dass die in der Keimzelle dieser Apostel, der Gemeinschaft der Apostel, dass das etwas war, was vorher schon, ja, vorhanden gewesen ist. Und ich denke, dass an dem Punkt es wichtig ist, dass wir eine Sache lernen können. Auch gerade in dieser Phase, in der wir uns jetzt gerade irgendwie befinden. Ich glaube, wenn wir einen Wert als Gemeinschaft etablieren wollen, ja, dass das immer von innen nach außen geht. Ja, so wie bei den Jüngern. Die waren bevor dem Gang in den Upper Room, waren sie irgendwie schon eine betende Gemeinschaft. Dann im Upper Room wurde es irgendwie aufgezeichnet. So, wow, sie haben anhaltend, einmütig, beharrlich zusammen gebetet. Und dann wurde es in der Apostelgeschichte, ja, wirklich so irgendwie in Apostelgeschichte 2,42 nochmal so ganz offiziell so an die Wand geschrieben. Das, was die Gemeinde, die Säulen der Gemeinde, sie waren, sie haben das Brot gebrochen, sie waren beharrlich in Gemeinschaft, sie haben gebetet und sie waren in der Lehre zusammen. Ja, das, aber das war was, was dann dort festgeschrieben worden ist, was aber vorher in der Gemeinschaft schon vorhanden war. Ihr versteht den Punkt. Und ich glaube, es ist total wichtig für uns auch, bevor wir, wenn wir sagen, wir wollen gewisse Werte bei uns etablieren, dann deswegen reden wir jetzt auch über Gebet. Und viel wichtiger ist, dass wir das lernen, dass wir wirklich lernen, zusammen zu beten, weil so ein Wert, der etabliert sich nicht, indem wir ihn einfach an die Wand schreiben, sondern so ein Wert, der etabliert sich, indem wir es wirklich leben. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir, ja, dass wir, bevor wir irgendwie sagen, was sind unsere Werte als Kirche im Upper Room und wie und so weiter, ja, dass wir anfangen, dass wirklich, dass wir es wirklich ernst nehmen in dieser Phase, jeder einzelne von uns. Ja, dass wir das ernst nehmen, das wirklich zu sagen, okay, wow, was für eine Gelegenheit jetzt gerade, das nochmal neu zu lernen. Und ich sehe uns auch so ein Stück weit, also das, ja, ich sehe uns auch in dieser Phase ein Stück weit als wie so eine Keimzelle. Wisst ihr? Wie so eine Keimzelle, in der so eine DNA der zukünftigen Gemeinde auch geformt wird. Ja, die Frage ist, weißt du, wie werden wir später als Gemeinde sein? Ja, so ähnlich wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte vielleicht, ja, wo gewisse Dinge einfach schon etabliert gewesen sind, von innen nach außen. Aber ich sehe uns auch ein Stück weit so. Was wird uns später auszeichnen als Gemeinde, wenn wir, jetzt, ich träume mal laut, ja, wenn wir Erweckung erleben, in welcher Form auch immer, was sind die Werte, die wir leben, die feststehen in unserer Gemeinschaft? Und ich würde mir wünschen, dass das in dieser Phase etabliert wird, wisst ihr? Und wir können auch später immer noch, man kann immer noch Werte etablieren und so weiter, aber vor allem würden wir uns wünschen, dass wir wirklich dass wir eine betende Gemeinschaft sind. Also gerade wenn es dann hoch hergeht und die Aktivitätslevels alle zunehmen und wir alle in irgendwelchen Teams sind und irgendwie, wisst ihr, und wir alle 1000 Menschen betreuen und so und jetzt zukünftig gesprochen und wir in Jüngerschaftsprozessen und Strukturen unterwegs sind und so, es wird einfach ungemein schwieriger, gewisse Werte zu etablieren. Deswegen lass uns diese Phase wie so eine Keimzelle wirklich auch sehen, in der gewisse Werte wirklich etabliert werden. Genau, deswegen, ich bin auch so, mach das ja auch zum ersten Mal. Aber deswegen ist es mir auch wichtig in dieser Phase, dass wir noch nicht so viel in uns in Teams aufteilen und, also es ist so mehr so ein intuitives Ding, ja. Das machen andere Gemeindegründer sicherlich auch anders. Aber es ist mir wirklich nicht so wichtig, dass wir irgendwie jetzt gerade alle Aufgaben erledigt bekommen oder irgendwie den Upper Room perfekt einrichten oder jeder von euch gabenorientiert in einem Team drin ist und sich ausleben kann. So, das ist mir auch wichtig. Versteht mich auch da bitte nicht falsch. Aber mir ist es wirklich ungemein wichtiger, dass wir die erste Dinge sein lassen. Dass wir gerade den Fokus auf die ersten Dinge legen. Und dass, wenn du jetzt sagst, ich bin vielleicht gerade gar nicht in irgendeinem Team und andere sind irgendwie in einem Design-Team oder woanders und so, dann sage ich dir, ey, es ist überhaupt nicht schlimm, weil wir könnten ganz leicht ganz viele Teams machen und uns mit Aktivität zuballern. Das wäre ganz leicht, das können wir ohne Probleme machen. Ja, das machen vielleicht auch andere so, ich will das auch nicht abwerten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade in erster Linie diese Keimzelle sind, von innen nach außen, in der wir lernen zu beten, in der wir lernen, wir verstehen, was Gemeinschaft ist, in der wir das anfangen zu leben, weil das total wichtig ist, weil es DNA bildend ist, ja, für das, was kommt. Genau, das haben wir vielleicht kurz dazu gesagt. Mein zweiter Punkt ist, genau, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, inwieweit diese betende Gemeinschaft des Upper Rooms und der Apostelgeschichte so in einer Linie mit den Aussagen über die Gemeinde im Alten Testament steht. Und ich finde es cool zu sehen, dass im Upper Room wie so eine Erfüllung der, also nicht nur im Upper Room, aber in dem, was dort passiert ist und was dann in der Gemeinde letztendlich passiert ist, in der ersten Gemeinde passiert ist, dass da so eine Kontinuität aus dem Alten Testament heraus zu sehen ist. Ja, und wisst ihr, Jesus, der treibt bei der Tempelreinigung, er treibt aus dem Tempel die Verkäufer, Verkaufsstände aus und er sagt, hey Leute, der benutzt Jesaja 56, um genau zu sein, Vers 7, und er benutzt diese alttestamentliche Aussage über die Gemeinde als sein Argument. Und er sagt, Leute, raus hier aus dem Tempel, weil in erster Linie ist mein Haus nicht eine Räuberhöhle, sondern ist ein Bethaus für die Nation. Ein Haus des Gebets, ein Bethaus, Luther, sorry. Ein Haus des Gebets für die Nationen. Und ich finde es cool zu sehen, dass, ja, dass das, was im Alten Testament prophetisch angedeutet worden ist, ja, das beginnt in der Hütte Davids, ja, wo die Nationen immer wieder Thema gewesen sind, auch in den Psalmen, die geschrieben worden sind, in dem, was dort passiert ist, allein bei der Einsetzung schon. Und wisst ihr, aber auch durch dieses Wort aus Jesaja bis hin zu Amos, ja, der letztendlich auch davon spricht, dass die Hütte Davids in Zukunft, und das ist natürlich Auslegungssache, wann diese zerfallene Hütte Davids wieder eingesetzt wird, aber ein Stück weit wird sie durch die Gemeinde wieder eingesetzt. Und das bedeutet letztendlich, ja, dass die Gemeinde eine betende Gemeinde ist. Und das ist die Linie, die vom Alten Testament her, ich mache das jetzt sehr schnell, aber vom Alten Testament her schon gezogen worden ist und sich dann ein Stück weit in der Gemeinschaft des Upper Rooms wieder abbildet und dann aber in dem, was sie tun, in der Gemeinde auch wieder abbildet. Ja, Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt er, geht in alle Nationen. Ja, aber das, was sie machen, ist, sie gehen nicht, sondern sie gehen beten. Sie gehen in den Upper Room und sie beten. Bleibt in Jerusalem und betet und sucht mich. Und dann aus diesem Ort des Gebets heraus entsteht der Segen für die Nationen letztendlich. Ich finde es wichtig zu sehen, dass, wisst ihr, wenn wir auch vor allem diese Tempelreinigung Jesu sehen, dass wir als Gemeinde in Kontinuität mit den Aussagen des Alten Testamentes stehen. Und dass, wenn wir nicht eine betende Gemeinschaft sind, wenn wir nicht ein Bethaus sind, und das meint nicht unser Haus, sondern das meint unsere Gemeinschaft, wenn wir nicht ein Bethaus sind, wir unseren Auftrag auch verfehlen. Versteht ihr, was ich meine? Und das tut mir. Ich bin da überführt davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch überführt davon. Weil wie oft sitzen wir also war ich auch schon in der Vergangenheit in Meetings und in christlichen Kreisen und man hat Dinge gemacht und irgendwie am Ende des Tages waren das gebetslose Gemeinschaft. Und im biblischen Sinn ist das irgendwie dysfunktional. Mindestens. Weil die Gemeinde ist das Bethaus für die Nation in erster Linie. Nicht umsonst ist Jesus so gegen die Tempelverkäufer in der Tempelreinigung letztendlich vorgekommen. Für mich ist die Frage, als ich das so vorbereitet habe und dachte so, okay, anhaltendes Gebet, was heißt das? Ja, okay. Ja, wo brauchen wir diese Reinigung in unserer Gemeinschaft? Und vielleicht eher eine Neuausrichtung in unserer Gemeinschaft. Und auch in den Erfahrungen, die wir mit Gemeinde gemacht haben, in der Art und Weise, wie man Projekte angeht, in der Art und Weise, wie man mit Dingen in Gemeinde und Gemeinschaft umgeht. Und ich glaube, dass wir da echt eine große Chance haben jetzt gerade. Die Frage ist, welche Tempelverkäufer sind in unserer Gemeinschaft vorhanden, die irgendwie das Gebet für die Nation, ja, die das Gebet letztendlich verdrängen oder verdrängt haben. In meinem Leben, ja, ganz persönlich kann ich davon sprechen, wenn wir Projekte angegangen sind in der Vergangenheit, immer wieder, ja, man rutscht auch aufgrund von Prägung und so weiter, man rutscht da so schnell rein, dass man irgendwie sagt, okay, ja, wir schreiben ein Konzept und bauen Projektstrukturplan und bilden Teams und bauen das auf und so und hey, und dann, ach ja, lassen wir mal schnell beten. Und es kommt so ganz schnell so ein Agenturfeeling irgendwie in Gemeinde letztendlich auf. Und es gibt mir viel mehr Fokus auf die Umsetzung der selbstgeschriebenen Konzepte und der Tasks, die man sich als Meilensteine vielleicht gesetzt hat und die Deadlines, die man sich gesetzt hat, einzuhalten. Ja, das Gebet und ja eher zu so einer Nebensache verkommt und wir vielleicht eher in Alibi-Gebeten letztendlich unterwegs sind. Meine Frage ist wirklich tatsächlich an uns als Gemeinschaft, wie sieht es aus, dass Dinge im Gebet geboren werden? Wirklich im Gebet geboren werden? im anhaltenden Gebet geboren werden. Wie sieht es aus, dass ein Konzept für, das darf gerne sich auch wie Agentur anfühlen, versteht mich bitte nicht falsch, aber wie sieht es aus, wie sieht es aus, wenn wir ein Konzept für Jüngerschaft im Gebet gebären, im Gebet und Lehre gebären, anstelle, dass wir da anders rangehen? Wie sieht es aus, wenn wir auch in anderen Bereichen unserer Gemeindegründung, auch jetzt schon, wie sieht es aus, dass wir Dinge im Gebet gebären? Ich glaube, das meint nicht unbedingt immer nur stundenlanges Gebären sozusagen. Aber wie sieht es aus für uns als Gemeinschaft, dass wir anhaltend beten? Auch in Projekten und in praktischen Aufgaben, in denen wir unterwegs sind. Und ich kann immer wieder nur sagen, das ist wirklich so da hat Johannes mit seinem Zitat, in dem, was er gesagt hat, wirklich einen Punkt getroffen, ne? Gebet ist nicht alles, es gehört noch viel, viel mehr dazu, Gemeinde zu bauen und den Auftrag auszuführen, den wir haben. Ja, gehört ganz viel Praktisches dazu und auch im Glauben gehen und so. Deswegen, ja, wir können uns auch nicht nur darauf ausruhen, zu sagen, ja, wir beten jetzt so lange, bis das Konzept vom Himmel fällt, wir haben ja auch Verstand bekommen und so weiter, ne? Aber trotzdem ist das alles ohne Gebet nichts. Und ich frage mich wirklich, wie sieht es aus? Ganz praktisch, wie sieht es aus, dass unsere Aktivität und unser Tun und unser Handeln wirklich von Gebet umgarnt, umfeuert und letztendlich dann auch daraus geboren wird? Und das ist eine offene Frage. Ich habe da vielleicht ein paar Ideen zu, vielleicht hast du auch ein paar Ideen dazu, aber es ist für mich eine offene Frage und ich glaube, wir prägen das auch. Aber ich möchte uns diesen Wert einfach vorstellen und sagen, ich glaube, dass wir unseren Auftrag als biblische, bibeltreue Gemeinde, dass wir ihn nicht erfüllen, wenn wir nicht eine anhaltend betende Gemeinschaft sind. Und wie gesagt, nochmal, ich glaube, damit meint es nicht unbedingt nur, dass wir All-Nighter jede Woche machen und durchgehend beten, sondern das Gebet hineingewoben und verwoben ist mit unserer Gemeinschaft. Okay, mein letzter Punkt, der dritte Punkt sind für mich mehr so Gedankensplitter, irgendwie so einfach so ein paar Ideen in Richtung Praxis, wie das aussehen kann. Und ich möchte nochmal auf diesen Aspekt zurückkommen von Einmütigkeit und anhaltendem Gebet. Ich glaube, ne, ich will nicht sagen, dass sich das bedingt, ja, aber dass sich das gegenseitig befeuert. Ich möchte uns ermutigen daran, sowohl auch an der Gebetskultur wirklich zu arbeiten, aber gleichermaßen auch, und das haben wir letzten Mittwoch ja auch schon festgehalten, zu sagen, lass uns in unseren Beziehungen wirklich tiefer gehen. Weißt du, interessanterweise im Vater Unser, aber auch in der Aufzeichnung des Vaters Unsers in Lukas 11, wird das verbunden. Ja? Ein Gebetsanliegen und Herr, gib uns unser täglich Brot. Und seht ihr, das hängt, also ich will nicht sagen, dass das zusammenhängt, aber es ist direkt nach dem Gebetsanliegen, ja, was Jesus nennt, kommt irgendwie ein Beziehungsaspekt auf einmal hinein. Und ich finde es interessant. Ja, genauso auch in Matthäus 5 in der Bergpredigt, wo Jesus darüber spricht, dass wenn du dein Opfer bringst, Matthäus 5, 23 bis 25, wenn du dein Opfer bringst und merkst, dass dein Bruder was gegen dich hat, ja, dann geh und bereinige das zuerst und dann komm und bring dein Opfer. Und ich denke, im übertragenen Sinne, ich glaube, Gott, ist es total wichtig, dass wir als Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft funktioniert und dass wir in Beziehungen im Licht unterwegs sind, in Beziehungen im Licht leben, dass wir Vergebung leben. Weil ich glaube, dass unsere Gebetskultur, ja, dass sich das gegenseitig befeuert. Es bedingt sich nicht, aber es befeuert sich. Das heißt, wenn ungeklärte Beziehungen in unserer Gemeinschaft sind und wir miteinander beten, dann wird es irgendwie frustig. Und dann wird es irgendwie unangenehm. Und deswegen glaube ich, dass diese Form der einmütigen Gemeinschaft und auch der gesund gelebten Beziehungen innerhalb dieser Gemeinschaft sehr ausschlaggebend wichtig ist dafür, dass wir auch anhaltend miteinander beten können. Und deswegen möchte ich dafür werben, dass wir auch da drauf achten und Kultur bauen, dass wir wirklich lernen, in sicheren Beziehungen miteinander zu leben. Okay, ihr wisst ja, ich glaube auch, das ist mein nächster Punkt in diesem praktischen Bereich, anhaltendes Gebet ist nötig, um einen Durchbruch zu erringen. Und oftmals beten wir, so habe ich das in der Vergangenheit erlebt, beten wir ein, zwei, dreimal für irgendwie eine Sache und hey, und dann irgendwie, dann läuft das eher so unter ferner Liefen weiter. Aber ich habe bei Zifi eine Sache gelernt und das ist wirklich, und das dafür steht Zifi, wirklich. Und darauf, da stehen wir auch als Gemeinde ein Stück weit mit drauf. Egal wie die Situation aussieht und wenn sie jahrelang schwierig ist, es gibt diverse Situationen, in denen die problembehaftet waren, die jahrelang problembehaftet waren, die Schmerz ausgelöst haben, aber jahrelang für die ein und selbe Sache einzustehen, sich nicht abbringen zu lassen, dafür diese Sache vor Gott zu bewegen, sie in Gebet einzuhüllen, das ist etwas, was auch unser als Gemeinde auch ein Stück weit unser geistliches Erbe ist. Ihr kennt, nicht alle von euch kennen Zifi in dieser Intensität und vor allem noch nicht im Alltagsleben, aber das ist etwas, wofür Zifi steht, das möchte ich euch sagen. Ja, Zifi steht für dieses anhaltende Gebet. Und das ist total stark. Und ich glaube, dass wir wünschen, dass wir darauf aufbauen, dass wir lernen zu beten, bis der Durchbruch kommt. Weil das hat auch was damit zu tun, dass wir anhaltend beten. Und Gebetsanliegen in Gebet einhüllen und vielleicht auch ergebnisoffen einhüllen, sagen, okay, dein Wille geschehe, vielleicht auch in Sachen von praktischen Dingen. Okay, ich lasse die Bibelstelle dazu jetzt einmal weg. Ich glaube, dass anhaltendes Gebet unsere Sinne, unsere geistlichen Sinne schärft. Und das passiert auf der persönlichen Ebene. Wir lernen Jesus mehr kennen und wir lernen mehr, die geistliche Welt zu sehen. Aber gleichermaßen sehen wir auch die Hand Gottes in unserem Leben, wenn wir Gott involvieren. Und ich möchte meine Frau als Beispiel da einmal bringen. Sie hat gesagt, wie, du willst mich als Beispiel? Ich bete doch im Moment gar nicht so viel und so weiter und so fort. Und wisst ihr, ja, vielleicht betet Jojo, ich will sie jetzt gerade nicht diskreditieren, versteht mich nicht hier falsch, aber sie betet vielleicht auch aufgrund der Lebenssituation nicht stundenlang und so regelmäßig, also stundenlang irgendwie in ihrer persönlichen Zeit mit dem Herrn. Aber weißt du, was meine Frau macht, wenn sie jemanden anruft? Sie betet. Wenn sie eine Karte schreibt, sie betet. Wenn sie irgendwas anderes Praktisches macht, sie betet. Mir fällen jetzt gerade die Beispiele nicht ein. Aber sie betet wirklich eigentlich ununterbrochen vor irgendwelchen Dingen und hüllt die irgendwie für so einen kurzen Moment einfach in Gebet ein. Und ich finde das, also da, ich möchte sie da echt ehren an dieser Stelle, weil sie macht das wirklich ein Vorbild für mich, einfach Gott zu anhaltend regelmäßig im Alltag zu involvieren in die Dinge, die sie tut. Und das finde ich total genial. Und wisst ihr kennt diesen Vers aus Sprüche auch. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und ich glaube, ihr Lieben, das hat was mit anhaltendem Gebet zu tun. Und das schärft unsere geistlichen Sinne, den Herrn zu sehen, wenn wir ihn involvieren, regelmäßig ihn in unseren Alltag mit hineinzunehmen. Und das wünsche ich mir als Gemeinschaft. Und an dem Punkt ganz bewusst gesagt, es passiert nicht in erster Linie dadurch, dass wir stundenlang beten, sondern dass wir einfach regelmäßig ihn involvieren. Ja? Ohne dabei auszuschließen, dass langes Gebet auch seine Berechtigung hat. Natürlich hat es das. Okay, anhaltendes Gebet formt Christus in dir. Ich glaube, wenn wir Gott involvieren in unsere Gemeinschaft, ich kenne, also gerade im gemeinschaftlichen Sinne, ich habe Gebetszeiten schon erlebt, wo man echt gespürt hat, ja, weil wir zusammen waren, weil wir zusammen gebetet haben, weil es miteinander tief war, aber weil wir dann im Gebet was miteinander errungen haben, hatte das wie so einen Nebeneffekt, ja, dass man gedacht hat, oh, ich bin rausgegangen, ich bin irgendwie ein Stück weit gewachsen dadurch geistlich. Und ich glaube, dass das so ein Aspekt ist, der auch einfach mit passiert. Ich glaube, je mehr, das ist ja das einfache Prinzip, ja, 2. Korinther 3, Vers 18, je mehr Zeit wir in der Gegenwart Gottes verbringen und je mehr wir der Gegenwart Gottes Raum geben durch Gebet in unserem Leben, desto mehr werden wir verändert. Und das passiert, indem wir anhaltend beten. Okay, ich glaube und würde mir wünschen, das ist jetzt der Abschluss, dass wenn wir zusammenkommen, ist auch nur eine Idee, wie wir das praktisch lösen können. Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich lernen, dass anhaltendes Gebet wirklich unsere Beziehungen charakterisiert. Dass wenn wir, und das möchte ich wie so eine kleine, ja, Hausaufgabe vielleicht sogar mitgeben, zu sagen, okay, wenn wir zusammenkommen, dass wir einfach Gebet, und wenn es kurz ist, dass wir es in unsere Gemeinschaft integrieren und involvieren. Und das kann für einen kurzen Moment sein, es kann für einen längeren Moment sein, aber vielleicht können wir das wirklich kultivieren, dass wenn wir zusammenkommen, das machen wir in der großen Runde sowieso, aber auch wenn wir zu zweit oder zu dritt oder mehr dürfen wir im Moment ja nicht, aber wenn wir zusammenkommen, dass wir einfach einen Moment nehmen und sagen, okay, lass uns kurz beten. Gibt es ein Gebetsanliegen? Ja? Oder dass wir, bevor wir auseinandergehen, dass wir beten. Ja? Dass wir, bevor wir irgendwie eine Aktivität machen in unseren Gruppen, wenn wir auch in Teamsitzungen sind, dass wir Gott involvieren. Ja, und ich möchte dich ermutigen, dass du derjenige bist, der das hochbringt. Dass wir alle Verantwortung dafür übernehmen. Das würde ich mir wünschen. Das ist einfach ein kleiner Punkt, der vielleicht vieles zusammenfasst, der noch nicht den Aspekt von wir beten auch mal eine Nacht durch oder so, der das noch nicht jetzt berührt, das können wir gerne auch machen. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Aspekt, wie Gebet einfach unsere Gemeinschaft mehr und mehr charakterisieren kann und darf. Okay, wie sieht eine betende Gemeinschaft aus? Ich glaube, dass wir als Gemeinde einen prophetischen Auftrag haben. Und zwar ist das dieser, ein Gebetshaus zu sein, als Gemeinde für die Nationen. Und das erfüllen wir, indem wir eine betende Gemeinschaft sind. Was würde man sagen in 10 Jahren, wenn man uns einfach filmt und so wie so eine Studie über uns macht? Ich würde mir wünschen, ihr Lieben, dass man sagt, okay, wir sind in erster Linie gerne zusammen und wir sind Beter. Wir beten zusammen. Das ist etwas, was unsere Gemeinschaft auszeichnet. Lass uns alle dazu beitragen und ich bete dafür. Jesus, wir stehen, Herr, in dieser Phase auch als Keimzelle von etwas, was du bauen möchtest. Wir stehen vor dir, Herr. Jesus, ich bete so, ich kann das nicht stellvertretend für jeden von uns machen, dass Stefan, Herr, für uns als Gemeinde wirklich vor dir aussprechen und sagen, Jesus, wir wollen eine betende Gemeinschaft sein. Und Herr, auch wenn wir nicht genau wissen, wie das sich im Praktischen ausspielen wird und aussehen wird, Herr, wir wollen lernen, eine betende Gemeinschaft zu sein, ein Gebetshaus für die Nationen zu sein, Herr. In erster Linie, bevor Aktivität kommt und wir 1000 Dinge tun und auch tun dürfen und sollen, Herr. Aber ich bete, dass wir das nicht verlieren, eine betende Gemeinschaft zu sein. Herr, ich bete auch darum, dass du uns führst, dass du uns zeigst, wie das geht, dass du uns zeigst, was es bedeutet, wirklich einmütig zu sein, with one accord, with one passion, Herr, mit einem gemeinsamen Ziel, einer gemeinsamen Hingabe zu einem Ziel, Herr. Ich bete, dass du uns auch zeigst, was es bedeutet für unsere Beziehungen und da, wo Unsicherheit auch vielleicht ist, bei Einzelnen, bei mir, bei uns, Herr, da bete ich, dass wir nicht Sicherheit kreieren durch die Gemeinschaft, sondern aus dir heraus, Herr. Ich danke dir dafür, dass du es von Anfang an geplant hast, Herr, dass deine Gemeinde ein Gebetshaus für die Nationen ist. Und Herr, wir wollen Ja sagen dazu heute. Wir wollen Ja sagen, ohne dass wir vielleicht wissen, wie das in unserem Fall praktisch aussehen wird, aber wir wollen Ja sagen, Herr, dazu ein Gebetshaus für die Nationen zu sein. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns da hineinführst, dass das wirklich Kultur wird in unserer Gemeinschaft. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.